Passwörter allein reichen nicht. Schütze deine Accounts mit Rainer SCT Security Produkten. Sicher, offline und ohne Smartphone. Ob TOTP, FIDO2 oder Hardware Authenticator. Wir bieten die perfekte Lösung für deine Zwei-Faktor-Authentisierung. Jetzt Sicherheit auf das nächste Level bringen. Mehr Infos auf rainer-sct.com.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 284 und wir haben es letzte Woche schon angekündigt, es geht heute um die Beta-Aktien, also zumindest die Aktien, die besser oder zumindest stabiler performen als der gesamte Markt. Und ich glaube, da haben wir heute richtig, ja wie soll man sagen, qualitativ hochwertige Firmen und Unternehmen und Aktien mit dabei. Also würde ich sagen, starten wir doch. Philipp, doch bevor wir heute einsteigen und das Ganze auf und ab an den Märkten hier erstmal irgendwie auch einordnen, würde ich erstmal wissen wollen, wie war deine Woche eigentlich?
Super, entspannt. Schön. Ich war in Hamburg, ich war bei Hensler essen, Sushi, war mega hervorragend, Marcel. Und ich kann es immer nur wieder sagen, ich gucke halt gar nicht mehr ins Depot. Ja. Und dann heißt es immer, ich lese dann immer in unserer WhatsApp-Gruppe, oh Gott, jetzt geht's wieder runter und wieder hoch. Und dann schreiben mir auch Leute noch so privat, mit denen ich mich auch super gut verstehe. Und ich denke mir immer, Ruhig. Sucht euch ein Hobby. Ja, unser Hobby ist jetzt natürlich der Podcast. Und ich kann alle verstehen, die sagen, oh Gott, es ist hier irgendwie alles ein bisschen komisch und ich habe ein bisschen Bauchkrummeln. Und wir haben aber für alle Menschen jetzt heute eine Lösung. Kostenlos, aber nicht umsonst. Wir wollen euch recht herzlich einladen, ein Monat lang, kostenlos, aber nicht umsonst, Teil unserer gemeinsamen Therapiesitzung, der größten Aktientherapiesitzung der Welt zu werden, nämlich unserer WhatsApp-Gruppe. Und Marcel, ich habe gerade ein bisschen geschwindelt, weil es ist nicht komplett kostenlos, weil wir haben ja einen Werbepartner heute und das ist XTB. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir gesagt haben, Mensch, Leute, passt auf, wir wollen einen mega Goodie machen und da, wir haben ja oft die Anfrage auch, Mensch, ich würde gerne mal die WhatsApp-Gruppe testen, ob es mir wirklich diese 4 Euro im Monat wert ist. Und ich kann das verstehen, weil ich persönlich trinke auch keinen Starbucks-Kaffee für 37 Euro den Liter so gefühlt. Ich glaube, der Literpreis ist bestimmt so bei 37 Euro bei Starbucks. Und deswegen, wenn ihr Bock habt, mit dabei zu sein, dann müsst ihr jetzt noch nicht mal ein komplettes Konto bei XTB eröffnen, sondern das Schöne ist, ihr könnt ein Demokonto, also das, was wir beide zum Beispiel auch haben, dort einfach eröffnen. Ihr braucht nur dort angeben, eure E-Mail-Adresse, euren Namen und eure Telefonnummer und schon könnt ihr das, was wir heute ja auch nutzen und auch schon öfter genutzt haben, die XWX Station einfach mal austesten. Also wenn ihr euch mal Charts angucken wollt und das Coole ist, ihr macht es dann ganz einfach, ja. Ihr kriegt ja eine Bestätigung über die Registrierung und die schickt ihr uns an info@modernvalueinvesting.de. Und wenn wir die haben,
die Telefonnummer noch mit rein?
Ja, genau, die Telefonnummer, wir fragen aber nochmal nach. Dann laden wir euch kostenlos, aber nicht umsonst, einen Monat mit dazu ein. Und nach einem Monat könnt ihr dann einfach sagen, boah, nee, ich will hier wieder raus. Oder, mein Gott, ihr seid mir doch mehr wert als ein Starbucks-Kaffee. Ja? Also, und das Schöne ist, und das muss man auch wieder sagen, du hast es ja gerade gesagt, es waren, oder diese Woche war ja so volatil, es ging rauf und runter. Und was man dann oft gelesen hat, waren technische Schwierigkeiten bei den Neobrokern. Das ist nachher nochmal ein Thema von dir. Aber hier muss man auch einfach sagen, XTB will sich auch hier ganz klar als stabiler und technisch zuverlässiger Partner in unruhigen Zeiten auch hier präsentieren, platzieren. Und Marcel, Sie können das auch. Sie haben das in den letzten Wochen bewiesen. Deswegen freuen wir uns auch, ja, jetzt hier gemeinsam Vollgas auf dieser Partnerschaft zu geben. Sie haben eine Rekordanzahl an Neukunden verzeichnet und gleichzeitig, wie gesagt, lief sämtliche Performance fehlerfrei. Wir freuen uns total. Ich würde sagen, wir packen den Link in die Shownotes und dann könnt ihr das selber einfach mal ausprobieren. Und das Schöne ist, das Goodie, ihr kommt auch nochmal zu uns in die WhatsApp-Gruppe. Also wer es jetzt hört, ich denke kurz nach Mitternacht ist der Podcast draußen, Samstagmorgen. Ihr könnt uns jetzt schon direkt die E-Mail weiterleiten, weiterhören Und dann seid ihr morgen im Laufe des Tages schon dabei.
Ja, und ich bin im Stress. Ne? Aber das ist ja nicht schlimm, das ist
ich bin morgen auf dem Golfturnier.
Ja, du machst es klug.
Genau, ja.
Das ist clever.
Und die Börsen haben trotzdem zu, aber der Bitcoin wird gehandelt.
Ja, stimmt, du musst dabei bleiben. Du bist ja
schließlich deswegen, also ich bin ja immer nah am Ball, am Puls der Zeit.
Ja.
Und Marcel, jetzt interessiert mich natürlich, wie war denn eigentlich deine Woche?
Ja, also ich merke, dass ich alt wäre. Also ich habe so ein gewisses Arbeitspensum, was doch ganz schön mitnimmt. Und dazu war ich noch in Berlin zum 21 Pilots Konzert diese Woche. Und da bin ich auch erst um 3 wieder zurück in Leipzig gewesen. Und deswegen mir hängt das nach, Philipp. Ich bin in einem Alter, wo ich merke, dass ich jetzt nicht mehr... Ja, und dann
auch noch mit Kind?
Ja, mitten in der Nacht da so, das ist, kann ich nie mehr machen.
Aber ich muss es immer wieder sagen, Marcel, Respekt an alle, die auch so in diesen Schichtarbeitenden arbeiten, ja.
Ja,
also klar. Für mich persönlich wäre das gar nichts. Wir legen hier eine Spätschicht ein.
Ja, es ist
nach der Tagschicht, also
11. April.
Ich sag mal so, Grüße aus der Produktion.
Ja.
Tut bitte unseren Disclaimer wirklich einfach auch beachten. Das ist ganz wichtig, weil alles, was wir hier sagen, ist meistens falsch, ist meistens unrichtig. Und auch wir haben keine goldene Glaskugel, weil was jetzt die letzten Wochen abging, mein Gott. Ja, also ich konnte es nicht vorhersagen, du auch nicht.
Niemand,
und ich sagen. Deswegen bildet euch eure eigene Meinung und nehmt nicht alles für bare Münze, was wir hier sagen.
Doch einer konnte es vorhersehen, ja. Trump. Der hat ja vorher gesagt, das ist gute Zeit zum Kaufen. Und ein paar Stunden später war es das auch.
Guter Mann. Guter Mann.
Ja.
Jetzt ist meine Frage an dich natürlich, welche Themen hast du uns heute mitgebracht? Wieso sollten die Leute, nachdem sie jetzt schon in unsere WhatsApp-Gruppe kommen, auch jetzt hier die nächste Stunde noch dranbleiben?
Genau, die ein oder anderen werden wahrscheinlich vermuten, hier Quartalszahlen, aber habe ich noch nicht mitgebracht, die habe ich eher in der...
Nächste Woche los, ne?
Ja, diese Woche war auch schon was, also ein paar haben schon gemeldet, zum Beispiel BlackRock und so weiter und auch die Banken natürlich, aber die habe ich natürlich erstmal in der WhatsApp-Gruppe geteilt. Und kurz kommentiert, deswegen heute die US-Krankenversicherer als Thema 1, denn da gibt es tatsächlich spannende Entwicklungen. Ich habe die Pläne von Novartis mal unter die Lupe genommen, dann habe ich heute einen Tenbagger der Woche mitgebracht, Philipp, und ich glaube, das könnte insgesamt sehr spannend sein. Ich habe mich mal in diesen Amazon-Aktionärsbrief reingelesen, zumindest mal ein bisschen zusammengefasst, und ja, du hast schon angesprochen, es geht mir auch nochmal um ein paar Neo-Broker, die durchaus etwas Probleme hatten, und Philipp, du hast sicherlich auch ein paar Themen dabei.
Ja, und ich versuche ja immer so Themen zu finden, die nicht überall besprochen werden. Und ein Thema, worüber wir sprechen, ein deutsches Startup, ein Unicorn, wollte an die Börse gehen, an der Nasdaq, und jetzt hegen sie Zweifel. Dann haben wir mal vor ein paar Jahren ja auch in unserem Aktiencheck-Format eine Aktie immer dabei gehabt, die nämlich Organe aus dem 3D-Drucker bringen wollte. Und irgendwie ist dieses Thema so ein bisschen eingeschlafen. Und vielleicht erleben wir heute eine Renaissance. Und Marcel, das Schöne ist, ich wollte dich überraschen, ja, damit du auch nicht hier immer sitzt und sagst, oh Gott, weiß ich schon alles, dem Vogel muss ich nicht mehr zuhören.
Ja.
Ich habe auch da einen Tenbagger mitgebracht. Also wir haben heute 2 Tenbagger.
Oh.
Und ich glaube 10 mal 10, das sind ja 100. Also
ein 100-Bagger.
Ein 100-Bagger, wenn man beide vielleicht sich ins Depot legt.
Irre bei uns.
Wir haben Thema 5 und 6, lese ich gerade, fällt weg, weil wir ja ein doch sehr spannendes Thema heute auch mit dabei haben.
Ja, wir haben
nicht so wie unsere Lückenfüller.
Ja, wir haben mal ein bisschen gekürzt, damit wir im Hauptteil noch ein bisschen mehr aushalten können, weil ich glaube, heute ist es noch ganz besonders wert, das mal auszuschmücken.
Wir huldigen den Mann, der immer reicher wird, wenn alle anderen ärmer werden.
Mhm.
Und als Flop der Woche muss ich auch wieder Schimpfi machen mit den Deutschen, ja. Aber warum ich mit euch allen dann schimpfen möchte, das kommt dann später. Versicherung hangeln ich mich persönlich einfach an den ganz, ganz Großen. Und was ist denn deine Investmentidee? Wie würdest du es denn beschreiben diese Woche?
Also eine spannende Chance für eine doch teilweise auch Liebhaberaktion. Ich glaube, da könnte man durchaus endlich mal den Fuß in die Tür bekommen.
Und ich habe noch einen Serientipp der Woche, Marcel. Und halte ich fest, öffentlich-rechtliche, jetzt weiß ich endlich, wofür wir die GEZ bezahlen, eine tolle, wirklich, ich weiß gar nicht, liebes ZDF, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu sponsern, überweist uns doch ein bisschen Kohle. So, also wenn ihr eine richtig coole Serie schauen wollt, Cum-Ex auf ZDF in der Mediathek, wunderbar, 8 Folgen, geht um den ganzen Cum-Ex-Skandal. Ich habe die ersten 2 jetzt schon geschafft und freue mich auf die letzten 6. Ja,
ja,
kann man das so sagen. Ich würde sagen, Marcel, nicht lang schnacken, jeder hat's, jeder braucht's. Krankenversicherung.
Das stimmt.
Wollen wir starten?
Gut. Ja, die US-Krankenversicherer waren ja so zuletzt immer ein bisschen so in der Problematik, dass die ganzen Medicare-Zahlungen, nicht mehr so ansteigen sollten, wie sie eben sollten. Und dann gab es natürlich auch hier und da zwischenzeitlich auch ein paar generelle Probleme, gerade bei Humana. Das hat man auch, glaube ich, auch am Kurs ganz gut erkennen können. Doch jetzt gibt es hier doch eine spannende Wendung. Denn die Managed Care Unternehmen wie zum Beispiel United Health, eine CVS Health, Humana, Elevance Health und so weiter und so fort, die konnten zuletzt doch echt gut profitieren, als gerade auch der Markt natürlich jetzt nicht so gut lief. Und das ist natürlich schon mal immer ganz spannend und dafür gibt es Rückenwind seitens des CMS, also des Centers of Medicare and Medicaid Services, die eben, ich sag mal, mit der was alles so in diesen Krankenversicherungen mit beinhaltet wird, bezahlt wird, was da eben mit dabei ist. Und da gibt es eine positive Nachricht für die Tarifentscheidungen fürs kommende Jahr. Und die waren ja für dieses Jahr mit 3,5% nicht wirklich sehr, sehr gut, sondern eher enttäuschend, weshalb ja die Krankenversicherer durchaus unter Druck geraten sind. Aber nun soll hier auch die Zahlung ansteigen für das kommende Kalenderjahr 2026 auf etwa 5%. Und das ist durchaus mehr, als Analysten erwartet hatten. Und dementsprechend natürlich auch ein Wachstum, was mit einkalkuliert werden kann, gerade bei den Branchenriesen. Und das tat den Aktien doch recht gut. Und ich glaube, man kann das auch sehr gut an der Entwicklung der Krankenversicherer sehen. Insbesondere natürlich vom Branchenprimus United Health, die ja da eine doch recht ordentliche Performance hingelegt haben, während der Rest so ein bisschen, ins Straucheln geraten ist. Aber man muss auch sagen, es ist an sich ein stabiler Sektor, gerade in Zeiten von Zöllen, denn auch die Krankenversicherer sind natürlich von Zöllen jetzt eher wenig tangiert. Na klar, wenn es richtig in die Rezession gehen, die Leute haben dann kein Geld mehr, dann kann es natürlich sein, dass auch weniger sich ihre Krankenversicherung leisten können. Das kann natürlich sein. Also die Regierung kann da immer mit reinfallen. Man hat es auch bei der Biden-Regierung gesehen, die war ja da eher eine Bremse. Nichtsdestotrotz natürlich für die Patienten dann doof, weil die natürlich wiederum mehr bezahlen, keine Frage. Aber aus Sicht der Aktien oder der Anleger ist das natürlich erstmal eine nicht ganz so schlechte Nachricht. Und insofern kann man das, denke ich, da durchaus positiv sehen, wenn man hier investiert ist, weil man nicht nur das Geld geschützt hat, sondern eben auch sogar etwas vermehren konnte. Und ich glaube, es ist ein Kandidat für die beste Performance des Monats bei mir im Depot.
Jetzt frage ich mich, du siehst ja, erstmal machen wir mal den Chart. Wir haben ja hier die XTBX Station jetzt auch offen. Also wenn ihr euch anmeldet, dann seht ihr genau das, was Marcel hier jetzt gerade mal kommentiert.
Ja, genau. Also man sieht diesen riesigen Anstieg, während eben wirklich der Gesamtmarkt, wir wissen es ja alle, volatil hin und her fällt. Und wir haben hier erstmal eine sehr solide, ich sag mal, einen Aufwärtstrend gehabt und jetzt zuletzt eben aufgrund guter Nachrichten, die eben auch eingetreten sind, konnte die Aktie nahe Allzeithoch sich jetzt so langsam heranpirschen. Da bleibt jetzt natürlich der Widerstand abzuwarten, ob auch dieser hält. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch wieder ein paar Gewinnmitnahmen geben wird, vor allem auch kurzfristigerseits. Und gerade auch in unsicheren Zeiten kann natürlich Gewinne auch mal durchaus gut sein. Also hier in dem Bereich ist es dann durchaus so, dass man auch an den Hochs, abwarten muss. Bevor man jetzt einsteigt, kann man, glaube ich, hier ganz entspannt erstmal zuschauen. Denn es kann auch sein, dass es hier nochmal ein Stück weit runtergeht auf die alten Unterstützungen und dann kann man immer noch den Weg da reinfinden, wenn man unbedingt mal rein wollte.
Marcel, was ich mich jetzt frage, du hast jetzt gerade einen ganz interessanten Punkt aufgebracht. Jetzt nur mal so als Idee. Wenn es zur Rezession kommt, und dann heißt es dann auf einmal, die Leute geben weniger Geld aus für ihre Versicherung. Dürfte dann nicht CVS 11 einen kleinen Vorteil haben? Weil wenn die Leute krank werden, gehen sie dann in eine lokale Apotheke, kaufen sich kurz ein Medikament, anstatt den teuren Krankenversicherer weiter zu bezahlen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Also, dass das vielleicht dann nicht so hart getroffen wird, CVS 11. Ich war ja lange Fan von dem Unternehmen, muss auch ehrlich sagen, ich habe mich nicht mehr mit dem Unternehmen beschäftigt. Aber könnte es nicht hier vielleicht ein etwas krisensichereres Modell sein?
Nein, glaube ich fast gar nicht. Ganz im Gegenteil, weil tatsächlich, warum sollten die Leute nicht online bestellen? Also wir sehen es auch bei uns, Online-Shop-Apotheke und Doc Morris sind deutlich günstiger als die stationären.
Doc Morris hat super Zahlen präsentiert.
Richtig, genau. Und wollen auch nächstes Jahr in die Gewinnzone rutschen. Und ich sag mal, dann ist da die Alternative eher bei günstiger, weil die wollen dann alle sparen, die Leute. Und wir reden ja auch von zwei verschiedenen Paar Schuhen, ob das jetzt eben, ich meine, der nächste klassische Hustensaft ist auf der einen Seite, der jetzt auch nicht wahnsinnig gewinnträchtig ist im Vergleich zu den verschreibungspflichtigen Dingen, die am Ende des Tages ja, ich sag mal, trotzdem relativ teuer sind. Und da wird der Patient nicht großartig die Frage aufwerfen können, ob sie sich leisten kann oder will, wird es dann wahrscheinlich im Zweifel tun müssen. Und ich glaube, da sind die Krankenversicherer und ich würde immer mit den Versicherern gehen als gegen, dagegen wetten. Das sieht man ja auch in der Performance. Und da glaube ich, dass eher das CVS-Geschäft weiterhin mit der Last, und das ist, meine ich jetzt wirklich im nicht allzu schlimmen Sinne, weil klar, jeder weiß, dass er Apotheken brauchen, auch stationäre sind da sehr wichtig, auch Beratung und alles. Sehe ich alles ein, glaube ich, gibt es kaum Argumente der großartig dagegen, aber der Mensch ist von Natur aus faul und wenn es beim Geld noch sparsamer wird, dann glaube ich, ist das eher nach wie vor eine Last. Wenn dann kurzfristige Effekte, aber auch da würde ich langfristig nicht drauf setzen wollen.
Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, weil die Bewertung von CVS ist natürlich nur die Hälfte. Gerade mal, ja. Also selbst der Buchwert ist unter 1. Man könnte, wenn man überzeugt ist, hier gerade ein Schnäppchen schlagen.
Ja, Walgreens muss sich aber auch zusammenschrumpfen. Ne? Da ist der Buchwert, der fällt da quasi in sich zusammen. Ne? Das darf man auch nicht, also ja, nicht
als da positiv. Bin ich, CVS geht schon einen anderen Weg als Walgreens.
Ja, weil sie es früher sie erkannt haben, die Versicherung haben, aber das Thema
bleibt trotzdem. Und die Umsätze steigen.
Ja, naja, klar, aber es ist, also sie gehen den stabileren Weg, als es jetzt eine Walgreens tut, aber es ist und bleibt natürlich immer ein Thema, was sie unterhalten müssen als stationärer Betreiber.
Das auf jeden Fall. Schreibt uns mal in die Kommentare, was würdet ihr kaufen? United Health, CVS oder einfach beides, ja? 1,5 Grad, ein Startup aus Deutschland, ziemlich interessant, ich tritt auch immer medial immer stark auf, ja, wir können und wir sind die Besten. Und sie machen ja alles PV-Lösungen und Wärmepumpen fürs Haus. Und Marcel, sie wollten an die Nasdaq gehen, ein IPO wollten sie machen. Und da finde ich es jetzt doch dann ganz interessant, dass sie jetzt aufgrund der Volatilität sagen, naja, sie wollen nochmal den Zeitplan überprüfen und sie sind sich nicht mehr sicher, ob das jetzt alles die richtige Option ist für ein Cleantech-Unternehmen. Finde ich ganz interessant und muss auch ehrlich sagen, ich glaube, sie sind noch nicht so weit. Weil wenn man an die Börse gehen will, klar, du brauchst ein gutes Zeitfenster etc., aber dann sollte man trotzdem sagen, wir glauben an die Zukunft, wir wollen an die Börse gehen und jetzt nicht alles hier so ein bisschen, naja, den Zeitplan überprüfen und verschieben und mal schauen und jetzt kommen die Zölle. Ich habe mich mit einem Unternehmer unterhalten aus meiner Branche, die auch überlegen, den Schritt in die USA zu gehen. Da habe ich auch gesagt, naja, was ist denn mit Zöllen? Da sagte er, das interessiert uns nicht, wir denken langfristig. Und das ist, glaube ich, genauso der Punkt. Und deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob ich 1,5 Grad Aktien kaufen würde. Ja, auch nachdem, ich finde das krass, was die aufgebaut haben. Unicorn, also ein Unternehmen, ein Startup, was mehr als 1 Milliarde wert ist bei Investoren. Aber dass sie jetzt so ein bisschen so zweifeln, finde ich ein bisschen schade. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie sagen, sie zweifeln jetzt gerade nur am Börsenstandort USA. Und vielleicht könnte das eine Chance sein, wenn wir in Europa doch mehr zusammenrücken, ja, zu sagen, europäische IPOs, europäische Börsen, ja. Vielleicht haben wir irgendwann mal eine Bundesregierung, die Startups mehr fördern möchte, die den Kapitalmarkt attraktiver machen möchte für Startups. Es sieht ja leider aktuell nicht so danach aus, ja, das, was wir jetzt erwarten dürfen, aber vielleicht im Ausland. Und ich habe aufgrund auch dieses Artikels, dass ich denke, wir werden mehr regional jetzt auch vielleicht die Aktien irgendwann mal wieder kaufen. Du sagst ja selber, du willst lieber mal auch in Deutschland ein bisschen investieren. Glaube ich, es könnte eine kleine Investmentidee sein, einen europäischen Börsenbetreiber zu kaufen. Und ich habe es die Woche gemacht. Ich bin bei der Euronext eingestiegen. Ich möchte nächstes Jahr auf die Hauptversammlung gehen. Also ich hoffe, ich habe nächstes Jahr die Aktien noch.
Und ja, die würde keiner wegnehmen.
Und du weißt selber, ich betrachte die Euronext ja schon lange.
Ja.
Und das Schlimmste war, ich habe sie schon, ich glaube, das erste Mal mit dir gesprochen, da waren sie bei 20 Euro. Da hatten sie eine Dividendenrendite von 4%, ein KGV von 12. Und jetzt habe ich fast doppelt so teuer eingekauft.
Hm. Wie es manchmal so ist, ne?
Wie es halt manchmal so ist, ja. Und aber ich glaube, vielleicht sehen wir ja auch, wenn man das Klima, eine Chance hätte man in Europa, das Klima für Startups freundlicher zu machen, um mehr Börsengänge in Europa von Startups zu haben.
Du weißt ja, ich bin Fan vom Differenzieren und der neue Koalitionsvertrag, der jetzt nun steht, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen, ist zumindest ein paar Sachen sind dabei, die Startup-freundlicher sind, als es zuvor war. Ob das jetzt ausreicht, muss jemand anders entscheiden oder für sich entscheiden. Was die Pläne des Börsengangs betrifft, die 1,5 Grad dann jetzt, ich sag mal, eher ablehnt, also kann ich eigentlich nur beglückwünschen zu der Entscheidung. Also wenn es Klarna tut, wenn auch andere große Firmen, die nicht mal im Climate Tech dabei sind, sagen, wir verschieben unseren Börsengang aufgrund der ganzen aktuellen Volatilität, dann macht ein IPO in meinen Augen auch keinen Sinn, weil das große Asset an so einem Börsengang ist ja, dass du da sehr viel Geld einnimmst, dass du da gewissermaßen einen Rückenwind bekommst, indem du eben gerade dann an die Börse trittst, wenn es eben auch attraktiv ist, und das Umfeld ist es eben gerade nicht. Und deswegen zum einen das, ich würde auch sagen, ich würde lieber warten und dann trotzdem an der Nasdaq emittieren, einfach weil dort einfach mehr Geld da sitzt, wenn du ein erfolgreiches Geschäftsmodell hast. Und Kleintech in der Ära Trump ist, glaube ich, auch schwierig, weil natürlich Investoren wissen, dass da ein anderer Fokus herrscht, als es vielleicht bei anderen Regierungen waren. Also vielleicht sollten sie sich einfach ein bisschen Zeit lassen. Ich glaube, es drängelt nicht, und ich kann mir gut vorstellen, dass man hier trotzdem auch sehr viel Spaß haben kann an der Nasdaq, wenn man zur richtigen Zeit kommt und dann eben auch mehr Geld einsammelt, um damit wieder ordentlich zu wachsen, vielleicht auch zu expandieren. Und deswegen hätte mich jemand gefragt, ob sie da irgendwo reingehen sollten oder jetzt an die Börse kommen sollten, würde ich auch sagen, lieber nicht, denn man muss ja auch sagen, alle grünen Aktien werden ja aktuell verprügelt. Ja, also es ist ja wirklich, also kaum eine Aktie im grünen Sektor ist da wirklich verschont geblieben. Ja, daher, nur gut so, bin ich ganz bei den.
Aber die europäischen Indizes sind nicht so stark gefallen.
Ja,
seit Anfang des Jahres.
Die sind aber auch die letzten Jahre nicht so stark gestiegen.
Ja, aber vielleicht muss man mal umdenken.
Ja, nee, ich glaube langfristig.
Make Europe great again.
Ja, aber guck mal, schau mal die ganzen Börsengänge an, die in Deutschland oder gerade auch in Deutschland passiert sind. So richtige Performer haben sich da auch nicht entwickelt, ne? Also fallen mir jetzt wenige ein, und es geht bei Douglas los und geht auch weiter bei anderen, die da am Ende des Tages dahin krauchen und wo dann eben die Entwicklung genau nicht so läuft. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Service Titan, die ja vor ein paar, ich sag mal, ja, letztes Jahr, glaube ich, oder Mitte, Ende letzten Jahres an die Börse gekommen sind, die sind fast auf Allzeithoch, obwohl jetzt eben gerade so viel Volatilität ist. Also weil da eben Rückenwind da ist, ist Geld da für spannende Geschäftsmodelle, und mit 10 Milliarden Bewertungen sind sie auch keine kleinen, aber dort läuft es eben. Und ich glaube, dass das mehr Sinn macht auf langfristige Sicht, denn gerade das Langfristige, das sind doch die Voraussetzungen, meinen Augen, für die US-Wirtschaft doch deutlich bessere, als das jetzt hier in Europa gerade der Fall ist. Kann sich auch ändern. Ich hoffe natürlich, bin ja auch selber da immer Fan von. Ganz klar. Und ein Unternehmen, was das genauso sieht, ist offensichtlich Novartis, denn dieses Pharmaunternehmen aus der Schweiz ist ja jetzt auch kein kleines Unternehmen, und die haben jetzt richtig große Pläne für die USA entwickelt. Sie möchten neue Standorte eröffnen für die Produktion und Entwicklung. Das wäre dann auch der zweite Standort, den sie dann in den USA betreiben. Das soll dann 1,1 Milliarde Dollar kosten in San Diego. Dazu sollen 4 neue Produktionsanlagen, Philipp, 4 Stück, von denen 3 für die Herstellung von biologischen Wirkstoffen, Arzneimitteln, Geräten und Verpackungen vorgesehen sind, und ein weiteres, welches sich um die chemischen Wirkstoffe und Verpackungen kümmert. Das heißt, in Summe da eben auch 4 plus 2 Produktionsstandorte. Ja, und danach soll wohl Novartis nach eigener Aussage in der Lage sein, 100% seiner wichtigsten Medikamente in den USA herzustellen. Ja, dazu noch weitere Anlagen und Einrichtungen, die verteilt in den USA werden. Und da reden wir jetzt nun mal in Summe von einer Investitionsgröße von 23 Milliarden Dollar. Das ist nicht wenig. Und ja, die Schweizer Zölle sind ja auch sehr hoch, das muss man ja auch sagen. Und demzufolge ist es, ja, ich sag mal, ein Schritt der ausgestreckten Hand von Novartis an die USA, dass man hier sieht, okay, hier die Regierung, passt auf, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Und das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir genau sowas lesen, auch so wahnsinnig hohe Zahlen. Ob es dann umgesetzt wird, ist die andere Frage. Soll bis 2030 dann auch alles fertig sein? Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Halte die Novartis-Aktie da tatsächlich auch als sich gutes, langfristiges Unternehmen.
Schauen wir mal in den Chart rein.
Ja, gern. Also man sieht auch, dass man ja doch ein bisschen federn lassen musste. Die sollen ja so die Zölle auf Pharma und Medikamente kommen, und das ist natürlich etwas, was der Markt nicht gern sieht. Trotzdem gibt es hier eine Unterstützung, die auch einfach trägt, und die könnte durchaus auch ein spannender Einstieg sein für alle, die auch einsteigen wollen. Ne, da haben natürlich, ich sag mal, 2 Linien, die wir hier auch im Bild erkennen kann, wo sich dieses Unternehmen jetzt auch gestützt hat. Und wenn das weiter so hält und diese Zone auch stabil bleibt, was natürlich auch jeden Tag sich ändern kann im Moment, ja, also kaum so ein Auf und Ab gesehen wie aktuell in den Börsen, dann könnte es eine gute Chance sein, um diesen Wert hier einzusammeln, und dann kann sich der Wert auch langsam wieder nach oben entwickeln.
Aber wäre es für dich jetzt eher ein Einmalkauf oder eine Sparplan? Ich höre raus, ein bisschen eher ein Einmalkauf, wenn man überzeugt ist.
Ja, gerade auf dem Niveau, wenn man überzeugt ist und sagt, dass, also man kann auch dieses Tranchen. Ne? Also ich finde Sparplan eher nicht, aber Tranchen ist halt jetzt eine größere und dann vielleicht ein Sparplan, kann man ja auch machen, gibt es ja viele Wege nach Rom, aber ich würde die erste größere Summe hier auch in dieser Unterstützung schon eher setzen, tatsächlich. Insofern. Und ich glaube auch, die Wachstumsraten sind an sich okay. Ja, das wird sich natürlich auch immer ein bisschen drehen hin und her, jetzt auch mit vielleicht aufkommenden Zöllen ist es ja auch immer ein Thema.
Ist natürlich aber für mich auch super spannend hier einfach auch zu sehen, Donald Trump funktioniert dann anscheinend doch, ja. Dass er es schafft, dass die Unternehmen sagen, diesen wichtigen Markt können wir uns wollen und dürfen wir uns nicht entgehen.
Ja, hat alles auch seine positiven Effekte, ne?
Positive Effekte. Ich erinnere mich noch an die Zeiten des Aktienchecks, Marcel. Und da wurde ein Unternehmen ziemlich oft auch erwähnt, dass wir uns mal anschauen wollen, nämlich Biko. Ich weiß gar nicht, warst du mal investiert sogar?
Ja, ja.
Und sie standen ja, ich glaube mal, bei 60 Euro. Mhm. Und sie stehen heute bei 3 oder 4. Mhm. Und sie machen ja das ganze Material für organische 3D-Drucker. Ja, also später mal eine Leber, ein Steak,
ja, eine Leber,
ein Schnitzel. Also so gefühlt alles, was du aus dem 3D-Drucker biotechnisch, also im Biotech-Bereich printen, drucken kannst, da liefern sie so die Rohstoffe. Das war damals auch immer die Fantasie. Und jetzt scheint es so nach der Zeit, nachdem wir das schon gefühlt durchgespielt haben an der Börse, ja, das zeigt ja auch der Aktienkurs, endlich einen Durchbruch zu geben, nämlich von Cellbricks Therapeutics. Und sie haben erstmalig erfolgreich gedrucktes Fettgewebe bei Mäusen implantiert.
Oh.
Und jetzt werden einige sagen, mein Gott, meine Maus zu Hause? Nee, die aber nicht.
Passt nicht mehr durchs Mäuseloch.
Genau. Das ist aber ein Riesenmeilenstein. Ja, also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und weil es soll bei der Wundheilung helfen. Und das hat langfristig funktioniert. Was wird jetzt passieren? Als nächstes werden aus Mäusen Schweinen. Und nach den armen Schweinen werden dann die Menschen getestet.
Ach so, ja.
Ja, ja, okay. Und dann startet man mit den klinischen Studien. Also es ist noch ein Weg.
Klar.
Aber der erste Schritt ist getan. Und das gefällt mir richtig gut. Man kann in Cellbricks Therapeutics leider nicht investieren. Ich habe dann erstmal meine grauen Gehirnzellen angestrengt, um auf Biko zu kommen. Hab dann erstmal gegoogelt, nochmal so bei Google eingegeben. So, weißt du noch, wo man früher so 300 Sätze eingegeben hat und dann Enter. Nichts gefunden. Und dann habe ich es aber irgendwann gefunden.
Ja.
Und Biko, ich habe mir die Investorenpräsentation ganz kurz auch nochmal angeschaut. Sie sind Cashflow-positiv. Das muss man ihnen lassen. Sie wachsen im Moment nicht vom Umsatz. Ja, die Umsätze stagnieren. Die Verschuldung geht runter. Cashflow-positiv heißt, sie brauchen eigentlich kein Fremdkapital mehr, um ihr Geschäftsmodell zu betreiben. Sie haben schöne Margen. Sie wachsen auch noch ein bisschen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn dieses Thema irgendwann an Fahrt aufnimmt und dadurch, dass man Cashflow-positiv ist, scheint es zu sein, das ist für mich so der Indikator, sie haben eine Preissetzungsmacht, sie wissen, wie man verkauft, sie sind in der Lage, Geld zu verdienen, auch mit ihren Produkten. Und ich könnte mir vorstellen, und das ist, deswegen ist Biko heute auch mein Ten-Bagger der Woche mit, dass Biko, wenn man einen langen Atem hat, auf Sicht von 10, 15 Jahren, wenn diese Rakete nochmal zündet, dass es loslaufen könnte. Und wir reden über eine Aktie, die, weißt du, wo, kannst du mal gucken, wo sie mal stand?
Nee, stand tatsächlich bei 50, 60 Euro.
Und jetzt sind wir bei?
Ja, 3,20 Euro im Moment. Also die Aktie ist zur zusammengebrochen, nachdem auch das Wachstum nachgelassen hat.
Genau.
Natürlich dann, als auch die Zinsen gestiegen sind, weil natürlich dann auch die Startups sich schwerer finanzieren konnten. Und da gehören sie ja ohne Zweifel auch hin. Vor allen Dingen,
ich möchte
sie
es ja trotzdem nur sagen, Cashflow positiv.
Absolut. Nee, also ich bin bei dir sogar. Ich glaube auch, der Aktienkurs hat sich, wie sagt man so schön,
es redet halt keiner
beruhigt.
Mehr drüber.
Ja, es ist zumindest auf dem Niveau so, dass dieses Tief bei etwa 2,70 etwa schon mehrfach angelaufen wurde und da hält sich die Aktie doch recht
wacker. Ich trage es jetzt ein.
Und ja, trag bitte ein, der Ten-Bagger der Woche. Ich glaube, das könnte eintreten, sobald Biko hier tatsächlich wieder zurück zu Wachstum findet und ich glaube, dann ist hier viel Luft nach oben. Nur wann das eintritt, ist die Frage. Und wenn ich so ein bisschen an CRISPR Therapeutics denke, das ist natürlich auch ein Unternehmen, was ja eine rosige Zukunft vor sich haben wird, aber auch schon seit Ewigkeiten rumtümpelt, weil einfach da noch nicht der Durchbruch gelungen ist, also zumindest im endgültigen, im kommerziellen Bereich, nicht nur in der Forschung. Und das ist doch so das Thema. Kann also noch ein ganzes Stück dauern, bis
2021 waren wir bei 50,70 Euro.
Ja.
70.
Ja, klar, unter anderen Voraussetzungen. Ne? Das war, Geld war super billig, Zinsen, alles bei 0%.
Aber ich glaube schon, dass da viel Hype. Zukunftsmusik schon drin ist. Also jetzt aktuell nicht mehr.
Ja.
Jetzt und ist das moderat. Ist aber ein spannender Wert. Also wer jetzt für 1.000 Euro einsteigen würde, laut unserer Liste, würde jetzt 333 Anteile kaufen.
Ja, na ja, klar, warum nicht? Also
wenn die da mal bei 57 Euro ist, denkt an mich. dann kommt wenigstens mal in die WhatsApp-Gruppe.
Richtig, das stimmt. Dann könnt ihr euch das ein paar Jahre leisten. klar, gute Sache. Und natürlich bleibt das volatil und ist natürlich auch immer ein spannendes und wichtiges Thema, ohne Zweifel. Mein Handwerker der Woche, lieber Philipp, ist ein Unternehmen, welches ich tatsächlich auch gelesen hatte bei der ganzen IPO-Liste, auch schon wieder ein paar Monate her, aber ich habe sie dann zumindest in unserer IPO-Liste behalten. Bei Seeking Alpha kann man das ganz gut machen. Und hört auf den Namen Bueno Bonito y Barato.
Verlernt. Gesundheit.
Genau, das ist ein mexikanisches Sprichwort, also Spanisch, ein mexikanisches Sprichwort, das übersetzt gut, nett und erschwinglich bedeutet. Und was passt da besser, Philipp, als ein Discounter?
Gut,
nett und erschwinglich. Ja, so möchte man den Discounter um die Ecke haben. Und das Kürzel für alle, die BBB Foods noch nicht kennen, ist TBBB. Und ja, wie gesagt, BBB Foods ist ein Unternehmen, welches doch recht schnell wächst. Das ist also der schnellst wachsende Discounter in Mexiko. Hat 2005 erst gegründet, erste Filiale, also sogar gar nicht so lange her, so 20 Jahre jetzt. Und vor 10 Jahren, sprich 2015, gab es schon über 600 Stores. 2021 1500 Stores und jetzt gab es eben endlich das IPO an der New York Stock Exchange. Ist wieder ein paar Monate her, wie gesagt. Aber der CEO Anthony Hatoum gab eben hier eine Prognose ab jetzt in dieser Woche, weshalb ich das Unternehmen auch wieder aufgegriffen habe und dachte, ich schaue mir es mal genauer an. Und ich finde es sehr spannend. In Q4 haben sie 138 neue Filialen eröffnet. Das ist schon sehr viel, wenn man bedenkt, dass so ein Supermarkt jetzt auch nicht mal von heute auf morgen aufgebaut ist. Klar, mittlerweile geht es schnell, aber von heute auf morgen auch nicht. Und im ganzen gesamten Kalenderjahr 2024 hat man 484 Filialen eröffnen können. Das ist auch über den Prognosen, über den eigenen Prognosen sogar. Umsatzwachstum von über 30%, auch nicht ganz schlecht. Das EBITDA wächst um 51%, man skaliert also jetzt endlich hoch, mal an die kritische Größe erreicht, um jetzt auch in den Gewinnen zu skalieren. Und man möchte in diesem Jahr 500 bis 550 neue Filialen schaffen. Umsatzwachstum der bestehenden Filialen bei 11-14% ist auch sehr gut für den Einzelhandel in dem Bereich. Und Gesamtumsatzwachstum halt auch mit den neuen Filialen 26-29%. Das sind schon ordentliche Wachstumsraten, die sie hier weiterhin vor sich sehen und was sie auch zuletzt ja ganz gut sogar überperformen konnten. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis dahingehend, dass die Zölle, wenn die denn eintreten, auch natürlich ein Problem sind für Mexiko selbst, denn auch da könnte das Ganze Wohlstand kosten. Und ja, was Wohlstand, wenn es den Mexikanern jetzt hoffentlich nicht, aber etwas schlechter geht im Einkommen, dann werden sie natürlich auch nicht zum teuersten Supermarkt rennen, sondern vielleicht eher noch zum Discounter, denn bestimmte Dinge braucht man eben zum Leben. Und ich finde, da könnte es durchaus eine spannende Geschichte sein, dass BBB Foods hier einen sehr guten Zeitpunkt hat generell. Die Bewertung ist natürlich auf Gewinnbasis sehr hoch, aber wie gesagt, das Unternehmen ist eher in der Skalierung, weshalb ich das vielleicht gar nicht so als Kennzahl heranziehen würde. Aber wenn man mal bedenkt, mit 2,7 Milliarden Dollar Umsatz und einem Wachstum von 25%, was sie vorhaben, sind sie bei 3,4 Milliarden Dollar am Ende diesen Jahres. Und das bei einer Market Cap von 3 Milliarden. Ich finde es okay für das Wachstum. Und ja, kann man vielleicht, wenn man sagt, ich will so ein bisschen Emerging Markets, ist ja vielleicht ein bisschen zu grob gesagt, vielleicht einfach wirklich direkt Mexiko spielen im Depot und möchte da auch nicht immer recht solides, defensives Geschäftsmodell ja generell mitnehmen, dann könnte dieser Hard Discounter, wie sie sich selbst auf der Webseite nennen, durchaus spannend sein.
Wollen wir eine Spekulation der Woche draus machen?
Bis Ende des Jahres
wird Bico. BBB Foods wäre jetzt meine.
Ja, ich glaube, es wird genau andersrum sein.
Ja. Weil BBB was Foods, hältst du da, oder hast du was Besseres zu bieten?
Nein, genau das machen wir. Es ist ein direkter Kampf. Hier gibt es auch nur einen Gewinner an diesem Spiel. Genau. Wir können nicht beide einen Punkt holen für diese Folge. Und da würde ich BBB Foods natürlich nackig machen, das ist klar.
Gut, ja. Das nehme ich so an. Der Verlierer muss aus der WhatsApp-Gruppe
aber ausfällen. Aber ich wieder 100 weitere. wir sind quasi die zwei Beine eines Menschen. Ja. Ohne einen macht es halt auch keinen Spaß mehr. Demzufolge würde ich sagen, BBB Foods vielleicht gerade mit mehr Rückenwind, ne? Weil da ist halt Wachstum gerade da. Das gibt natürlich gute Prognosen.
Ich werde jetzt einsteigen bei Biko. Ja. Und wenn ich mir dann selber die Haut abziehen muss, damit ich vor dem Schwein rankomme bei Biko, bin ich dabei.
Machst du ein bisschen oink oink.
Ja.
Wunderbar. Nee, okay. Spannend, denke ich. Also dieser Punkt ist entweder oder. Das ist doch mal etwas für die Weihnachtsfolge dann.
Vielleicht wird es auch knallhart gleich. Minus 100% beide.
Ja, das glaube ich bei beiden nicht. Ja. Das hofft man auch für beide jetzt nicht. Glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, ich möchte jetzt mal so die Parallele ziehen, vielleicht noch zu Sprouts Farmers Market. Ne? Das ist ja auch ein Unternehmen, was gut wächst in diesem gleichen Bereich in den USA. Und sie laufen ja und laufen als Aktie auch sehr gut an. Und man darf ja auch nicht vergessen, Walmart und Costco sind auch bewertet wie richtig fette Tech-Unternehmen zu den besten Zeiten. Insofern könnte das ein gutes Geschäftsmodell sein für alle, die da ein bisschen hungrig sind nach Rendite, aber auch bereit sind, etwas Risiko in Kauf zu nehmen.
Ich freue mich total. Und
schön.
Marcel, mein Top der Woche ist Mr. Warren Buffett himself. Er hat es geschafft, während Elon Musk, Donald Trump, Jeff Bezos, Bill Gates, wie sie alle heißen, Geld verlieren, schafft er es in diesen volatilen Zeiten, sein Vermögen, um 11,5 Milliarden Dollar zu steigern.
Ja.
Bon Chance.
Ja, weil er die ganzen Tweets vorher liest, die ganzen Ex-Beiträge, was auch immer von Trump. Ne?
Ich bin ziemlich sicher, dass er genau das den ganzen Tag macht. Ist jetzt nun wieder der viertreichste Mensch der Welt.
Schön.
Und einer von nur zwei Top 20 Milliardären, deren Vermögen in diesem Jahr gestiegen ist. Ein weiteres Vermögen, das gestiegen ist, geht an eine Frau aus Frankreich, der L'Oréal-Erbin.
Oh.
Also auch nochmal Glückwunsch dazu. Warum auch immer.
Weil L'Oréal gestiegen ist, die Aktie.
Vielleicht hat sie auch einen Anteil verkauft. Ich weiß es nicht. Und Buffetts Strategie ist eigentlich so einfach wie simpel, weil er setzt sehr stark auf Versicherer. Und Versicherer wissen nicht, wie man Zölle schreibt. Ja, weil, was willst du sagen? Auch bei Rückversicherern, wo er mit der Berkshire Hathaway ist ja der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Jetzt stell dir mal vor, die würden einen Schaden, eine Katastrophe in Europa absichern. Und dann müssten die erstmal Zölle zahlen, wenn die hier ihr Geld loswerden wollen, im Schadenfall.
Ist seltsam, ja.
Ja, also, dies sichert ihm, muss man einfach sagen, Cashflows in unsicheren Zeiten, Hut ab. Toll gemacht, deswegen mein Top der Woche, Warren Buffett. Und wir haben uns ja alle hier gefragt, die letzten Monate, warum häuft dieser Mann so viel Cash an? Und ich glaube, es wäre eigentlich meine Spekulation der Woche geworden, dass er dieses Jahr noch eine größere Übernahme tätigen wird.
Okay, ja. ja, klar, ist natürlich, spricht ja alles für ihn. Ich meine, er weiß auch, was er mit dem ganzen Cash machen kann. Ne? Da kriegt er auch 4% auf die T-Bills. Das ist natürlich auch eine ordentliche, solide Summe bei der Größe an Kapital, die er da reinsetzen kann, ohne da großartig ins Risiko zu gehen. Insofern wird er da ganz automatisch auch ein gutes Stück reicher und Berkshire einfach auch. Und ja, ich gönn's ihm, weil er macht's halt auch klug und clever und ist halt auch ein kluger Mann.
Was ist denn dein Top der Woche?
Ja, mein Top der Woche ist, ich bin investiert, Disclaimer-Hinweis.
Ich auch.
Du auch, stimmt. Amazon. Denn Amazon gab es einen, wie ich finde, immer ganz spannenden jährlichen Aktionärsbrief, den Andy Jassy, der CEO von Amazon, den Aktionären bereitgestellt hat. Und hier hat er weiterhin das Ziel, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu werden oder eben auch wieder zu sein. Und vorrangig hat er auch das ganze Thema KI-Integration eingebracht und zur Sprache gebracht, weil das natürlich auch das große Fragezeichen der Anleger ist. Philipp, wir hören so, lesen sie immer wieder, ne? Wird da was zurückgeschraubt an Investitionen? Und warum sind solche hohen Investitionen notwendig? Und da hat er doch, ich sag mal, gute Punkte gemacht, warum Amazon da auch festhält an dieser ganzen Thematik und das Unternehmen sei eben auch bestrebt, wie das größte Startup der Welt zu agieren. Und das gefällt mir gut, weil man eben sich nicht ausruht auf seinen Lorbeeren und dann eben auch nicht Gefahr läuft, großartig disruptiert zu werden. Und das ganze Thema KI, naja, generative KI wird praktisch jedes uns bekannte Kundenerlebnis neu erfinden und völlig neue Erlebnisse ermöglichen, von denen wir bisher nur geträumt haben, so sagte er. Und aktuell werden über 1000, und das ist schon, finde ich, eine ziemliche Hausnummer, über 1000 Gen-AI-Anwendungen entwickelt, also tatsächlich praktische Details, wie die KI einem Kundenerlebnis verbessert oder allgemein einen Dienst bei Amazon verbessert. Und das geht beim Kundenerlebnis beim Kauf los, geht weiter zu Codierung, zum persönlichen Assistenten, Streaming, Werbung, Gesundheit, Lesen und natürlich auch Smart Home, wo Amazon ja auch eine Rolle spielt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Sie möchten diese Investition weiter tätigen, um eben führend zu sein und dann auch preiswert anbieten zu können. Klingt jetzt zwar ein bisschen konträr, aber tatsächlich ist es so, dass wenn man günstig anbietet, natürlich auch eine gewisse Kundenbasis für sich weiter beanspruchen kann und dass sich das Ganze dann über die Jahrzehnte auch auswirken lässt. Und er meinte auch, diese erheblichen Investitionen in Rechenzentren sind insofern notwendig, um eben genau das zu gewährleisten. Und das Geld, das man jetzt ausgibt,
Passwörter allein reichen nicht. Schütze deine Accounts mit Rainer SCT Security Produkten. Sicher, offline und ohne Smartphone. Ob TOTP, FIDO2 oder Hardware Authenticator. Wir bieten die perfekte Lösung für deine Zwei-Faktor-Authentisierung. Jetzt Sicherheit auf das nächste Level bringen. Mehr Infos auf rainer-sct.com.
Wird man in den nächsten 15 bis 20 Jahren, solange ist so ein Rechenzentrum etwa angelegt, bis das erstmal wieder in eine gewisse Alterserscheinung eintritt, nutzbar sein und die Monetarisierung daraus wird sehr starke wachsende, attraktive Free Cashflows für das Unternehmen erwirtschaften. Und deswegen ist jetzt eine hohe Summe notwendig, um danach richtig zu ernten. Und das finde ich ist überzeugend und lässt mich auch als Anleger natürlich hier weiterhin positiv auf das Unternehmen blicken und würde jetzt auch sagen, dass das einfach schlüssig ist. Wenn du die ganzen Anwendungen, lass von den 1000 am Ende 500 kommen, die halt wirklich die ganzen, wir reden ja nicht nur von dem Kundenerlebnis, wie ich schon gesagt, das geht ja auch in die Breite, auch für die AWS-Kunden ist das natürlich auch ein Thema und ich glaube, da liegt ein großer Hebel und der könnte irgendwann richtig Spaß machen.
Ich habe die Woche auch ein wunderbares Amazon-Erlebnis mal wieder gehabt.
Oh.
Du weißt, nebenan ist ja jetzt, deswegen sind wir ja mit unserer Podcast-Produktion umgezogen. Das große Büro ist jetzt Schlafzimmer und da steht ein kleiner Fernseher und der Ton ist halt schlecht. Und jetzt habe ich mir überlegt, neuen Fernseher kaufen, nee, bist du zu geizig? Wie kriegst du den Ton besser? Und da gibt es ja diese Soundbars.
Ja.
Und die sind ja schon, also eine gute ist schon jetzt nicht so günstig, ja?
Ja, ein Hunderter kann man schon.
Ja, ein Mann deines Formats, ja? Der, sollte ich sag mal, der hier Pepsi-Cola trinken kann.
Deine.
Ich trinke Wasser.
Deine. Ja?
Nein, also ich wollte jetzt einfach nicht viel ausgeben.
Ja, verstehe.
Und habe mir überlegt, was ist die kostengünstigste Alternative? Und dann habe ich kurz geguckt und weißt du, was richtig geil ist? Das ist unbezahlte Werbung. Ich habe ja Alexa zu Hause, du ja bestimmt auch.
Nö.
Achso, na gut. Also, wer Alexa zu Hause hat und wir haben diese Amazon Echos und die haben eine gute Soundqualität, also dafür, ich würde mal sagen, fürs Fernsehen reicht's.
Ja.
So, jetzt habe ich mir überlegt, kann ich meinen Fernseher per Bluetooth mit der Alexa verbinden, also mit dem Echo Dot. Nee, mit dem Echo, nicht mehr Echo Dot, mit dem Echo. Geht nicht. Aber es geht mit einem Fire TV Stick. So, und der Fire TV Stick kostet refurbished, Schnäppchenjäger von Amazon, 30 Euro. Also, Fire TV Stick bestellt, ja, zack, angeschlossen, Heimkino erstellt mit der Alexa aus dem Schlafzimmer und boom, Klangqualität besser als im Kino.
Ja. Besser
als im Nein, Kino. Also ist ja. Schon mal, ist wirklich besser als bei dem, es ist ein Hisense-Fernseher, also die Qualität ist wirklich nicht gut, aber ich sag mal so, zum Tatort reicht's.
Ja.
Und mega.
Ja.
Also ich freue mich, ich bin glücklich, was... Danke, Amazon. Also wieder eine positive Erfindung, ja, und positives Erlebnis. Man erzählt ja im Schnitt 10 Menschen. Also du bist Podcast-Hörer 1, ich 3, 4 und 5. Und die anderen 4, die zuhören, Mama, Papa, Frau, ja, Grüße.
Ja.
Nein, also ein kleiner Lifehack.
Ja, also clever.
Find ich mega.
Die Krone kannst du dir aufsetzen.
Ja, also für 30 Euro, bam.
Immer jetzt, also klar, wenn es jetzt keine Musik und nicht wahnsinnige
und ich sag dir eins, die Qualität
sind,
ist nicht schlecht.
Na, das glaube ich, ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Also da generell, solche Bluetooth-Boxen können ja auch schon einfach manchmal besser sein, als einfach das eingebaute Ramsch-Lautsprecher.
Es war auch ein Billo-Fernseher, der war gedacht, um Sport zu machen. Und dann dachte ich mir, ich brauche gar keinen Ton.
Ein Fernseher kaufen, um Sport zu machen,
das muss den Leuten erzählen. Wenn ich auf meinem Cross-Trainer hier stehe und dann schwitze wie ein Schwein, ja, dass ich dann mache und dann brauche ich auch gar keinen Ton.
Ja, schön.
Und jetzt Pustekuchen, jetzt gucke ich nur noch Fernsehen, bin nicht mehr auf dem Crosstrainer, jetzt brauche ich den Ton.
Ja, genau.
Toll. Gehen wir mal kurz in die X-Station rein. Was sagt denn der Chart für alle, die Amazon jetzt erst kennengelernt haben durch diesen Podcast?
Ja, also für
diejenigen. Jetzt einsteigen? Ja, nein, vielleicht.
Ist natürlich schwierig. In aktuellen Zeiten, wo auch Zölle hin und her und alles sehr, naja, volatil ist, also wir sehen, die Aktie ist auch ein Stück weit runtergekommen, na klar, wie alle anderen auch, und dann hat sich so ein bisschen stabilisiert jetzt so, und ich glaube, das könnte eine gute Möglichkeit sein, nachdem jetzt auch, ich sag mal, ein paar Lücken, Kurslücken geschlossen wurden auf Tagesbasis, hat sich es auch gut ermöglicht, dass man hier vielleicht eine schöne erste, zweite Tranche schon setzen kann, also Nachkauf tätigen kann. Ja, aber natürlich bleibt es auch hier wieder schwer vorherzusagen, Unterstützungen halten aktuell eher schwierig, kommt es immer ein bisschen drauf an, was natürlich daran liegt, dass einfach neue Nachrichten wieder den Markt extrem drücken oder auch pushen. Und insofern bleibt es ja abzuwarten, aber ich finde, so rein aus fundamentaler Sicht ist Amazon in meinen Augen doch recht attraktiv. Kann man vielleicht nutzen.
Genau, deswegen sind wir auch beide investiert. Stimmt. Ganz wichtig, wer jetzt geskippt hat, den Anfang, um hier das zu hören, es gibt eine Möglichkeit, gerade kostenlos in unsere WhatsApp-Gruppe zu kommen. Also, nochmal von zurückspulen.
Ja, genau.
Nochmal reinhören ist ziemlich cool.
Genau, wie aus der Kassette, ne? Zurückspulen. Wir haben ja früher gemacht.
Aktionärsbriefe. Ich habe auch einen bekommen die Woche. Wow.
Ja.
Weißt du, welches Unternehmen mir noch Post schickt?
Ja.
Es ist die Hannover Rück.
Schön.
Ich habe nämlich eine Einladung zur Hauptversammlung bekommen. Ich hatte, geil. Es geht wieder los.
Das Gefühl ist gut, ne?
Bam! Jetzt geht's los.
Wann gehen wir hin?
7. Mai. Ich habe geguckt in meinen Kalender, ja, pass auf.
Kannst nicht.
Hallo, 7. Mai, ja. Also, als erstes bin ich am Montag schon mal schön beim Friseur. Damit ich bereit bin für meinen großen Auftritt auf der Hauptversammlung.
Mhm.
Am Dienstag habe ich nichts vor, da ruhe ich mich aus.
Das ist der 6. Mai
dann. Ja, fahre dann vielleicht schon nach Hannover, weil ich so aufgeregt bin, damit ich nicht verschlafe.
Aha.
Am Mittwoch hat mein Papa Geburtstag. Das ist der 7. Okay. Also, doch hier bleiben, schnell zum Papa, morgens um 6 Blumen, Pralinen und ein paar Chips abgeben, alles Gute wünschen und mit dir gemeinsam nach Hannover fahren. Hast du Zeit am 7.?
Ja, das ist vielleicht das Problem, ne?
Egal.
Aber wir sollten da noch
du
mal drüber
nimmst dir die Zeit. So.
Ja.
Also, und dann lese ich hier: Sehr geehrte Aktionärin und sehr geehrter Aktionär. Es ist nämlich im Gemeinschaftsdepot mit meiner Frau liegen, die Hannover Rück-Aktien. Im Namen des Vorstands lade ich Sie herzlich zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 7. Mai um 11 Uhr ein. Ich sage, geil, noch eine Stunde später, schön entspannt da hochfahren. Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung gemäß...
Ja,
Chapeau. Warum gehe ich zum Friseur?
Ja, das stimmt. Aber gut, bei Zoom musst du auch hübsch aussehen.
Also, Geburtstagsfrühstück bei Papa ist geklärt. Papa, ich komme.
Ist gesichert, danke.
Aber was soll der Scheiß?
Ja.
Also warum schreibt man dafür einen Brief?
Das stimmt, wenn man schon virtuelle Hauptversammlung hat,
dann sollte man doch wirklich auch, also, naja, ich kann mich jetzt anmelden über das Aktionärsportal. Ich werde es mir mal anschauen. Vielleicht, ich hoffe, weil dieses Jahr ist ja das letzte Jahr und einige DAX und MDAX Unternehmen, die haben ja versucht, das wieder mit auf die Tagesordnung zu bringen, dass ab nächstem Jahr weiterhin virtuelle Hauptversammlungen stattfinden, und das wurde bei einigen abgelehnt. Und ich sage dir eins: Ich mit meinen 0,2 Aktien, wir werden dafür stimmen, dass wir uns nächstes Jahr wieder persönlich sehen in Hannover.
Nein,
ich freue mich. Tolles Unternehmen.
Klar.
Daran müssen wir noch ein bisschen üben, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen an mir. Ich bin sicher, ich kann das auf digital umstellen im Aktionärsportal.
Okay.
Ich hoffe nur, dass die Frisur dann vom 5. Mai bis nächstes Jahr hält.
Das wird schwierig.
Ja.
Aber wir können ja Zöpfe flechten.
Naja, kommen wir zu meinem Flop der Woche, Marcel. Und was musste ich da lesen? Deutsche Haushalte werden immer ärmer.
Ja.
Und der Wohlstand geht zurück, das durchschnittliche Vermögen der Deutschen geht zurück und preisbereinigt ist das durchschnittliche Haushaltsvermögen, der laut der Bundesbank im Jahr 2023, also die Statistik ist nicht immer tagesaktuell, aber um knapp 11% gefallen. Die Vermögensaufteilung hat sich demnach in den vergangenen Jahren kaum verändert. Mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens halten dennoch die reichsten 10% der Haushalte, vor allem in Immobilien. Dazu muss man auch sagen, der Großteil des Geldes liegt in Deutschland bei Deutschen immer noch auf Spar- und Girokonten. Und die Bundesbankvorständin sieht aber eine ermutigende Nachricht, dass immer mehr Haushalte ihr Geld am Kapitalmarkt anlegen.
Seltsam, ne?
Und das gefällt mir aber. Also das ist so der Lichtblick am Ende des Tunnels. Wir sehen jetzt schon seit geraumer Zeit, dass Haushalte in Deutschland einen größeren Anteil ihres finanziellen Vermögens in Aktien und Fonds halten. Und der Anteil der Aktionäre stieg auf 18%. Finde ich gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist der Anteil der Haushalte, die in Fonds anlegen, ging auf 24% hoch.
Ja,
besser als nichts zu machen, ja.
Genau.
Der Anteil der Wertpapiere am Gesamtvermögen lag jetzt bei mehr als einem Viertel. Und das finde ich ganz gut, aber die Zahl der Anleger in Aktien, Aktienfonds und ETF ist zum zweiten Mal in Folge leicht gesunken. Und das gefällt mir nicht so. Also wir müssen wieder mehr werden, Leute. Deswegen macht was. Ich finde dieses schade, dass es so heißt, ja, das Großteil der Vermögen bei den 10% mit Immobilien. Also ich kann sagen, ich habe damals auch eine Immobilie gefunden. Bin total froh und ich glaube auch, dass man in der heutigen Zeit, wenn man möchte, eine Immobilie als Kapitalanlage, auch das finden kann.
Klar, zu anderen Preisen, aber kann man natürlich.
Und das sind einfach so die Punkte. Gebt nicht auf. Ich persönlich glaube daran, dass jeder Mensch, egal wo er ist, also dass wir eine soziale Hierarchie einfach auch oder verschiedene Stufen haben, ist so. Ja?
Ja, Gott sei Dank.
Ja. Und, aber ich glaube, jeder hat die Chance, nach oben zu kommen. Also jetzt vielleicht nicht ganz hoch, aber den nächsten Schritt zu machen.
Ja.
Und das ist so, glaube ich, der große Moment, ja, dass man einfach sagt, so jeder geht einen Schritt weiter. Also ich kann es ja auch sagen, mein Vater zum Beispiel hat mit Aktien gar nichts am Hut. Aber ich bin den Schritt weitergegangen. Mein Sohnemann, der hat mit Aktien immer noch nichts am Hut, aber hat schon Aktien.
Hat er schon Aktien. Also
ja, ja, er hat schon Aktien, aber der weiß
das. Mütze,
ja. Aber der ist wahrscheinlich genau deswegen immer so gut drauf.
Ja, der lächelt einen an.
Letzte Woche, Börsencrash, glaubst du, dem ging es schlecht?
Nee.
Sag ich dir so, wie es ist. Ja?
Das war bei meinem anderen, der hat Zähne. Da haben die Zähne direkt das gleiche gemacht wie der Aktienkurs, ja.
Ja, hoch und runter, die Fieberkurve. Ja.
Die Fieberkurve ging hoch und runter.
Nein, also, ja. Ihr wisst, du weißt, was ich meine. Mhm. Und deswegen, macht weiter, immer weiter, immer weiter.
Genau. Also da würde ich sagen, wir waren eh nicht gut im Vermögensbild. Also Deutschland war da ohnehin noch nicht gut. Wir sind auch schlechter als die Italiener. Die Italiener haben im Schnitt bessere oder mehr Wohlstand tatsächlich. Also die haben mehr Vermögen, weil die halt auch ihre
Immobilien
haben. Ja. Und die haben das Ganze verstanden, dass man auch Geld investieren
aber
muss.
Aber ich bin da total überrascht. Also du weißt ja, ich arbeite für eine italienische Firma.
Ja.
Und egal, mit wem ich mich dort unterhalte, wenn du so mal fragst, wo kommst du her? Jeder sagt dann so, nach der Uni haben sie eigentlich schon die erste Immobilie erworben.
Ja, genau. Das ist tatsächlich
also, ein Ding. Das ist krass.
Ja, es ist so. Und ich sag mal, also investiertes Geld ist immer besser als nicht investiertes Geld. Und
aber
ist,
ich finde auch, da muss, es tut mir leid, unsere Regierung, sie haben Verantwortung für Deutschland, wollen sie ja laut Koalitionsvertrag,
endlich Anreize schaffen. Regierung, die Verantwortung
übernimmt. Ja, Anreize schaffen, dass auch die unteren Einkommensschichten Vermögen aufbauen.
Ja, wäre schön. Ne? Ist wahrscheinlich nicht genug, aber was wir aber hier festhalten können bei dem Flop der Woche, ist, dass diese Statistik deutlich schlechter ausgefallen wäre ohne unsere Community, ohne uns.
Ja.
Weil wir legen an, haben einen Vermögenszuwachs von Jahr zu Jahr, zumindest im Durchschnitt. Und ich glaube, das ist nur weiter tragbar. Und jeden Mal den Chart langfristig aufmachen, der großen Indizes. Und ich glaube, das spricht am Ende doch für sich, wenn man doch einfach mal ganz wertfrei drauf schaut.
25 Euro im Monat reichen. Ab der Geburt, ja, dann hat man knapp 40.000 Euro eingezahlt nach 67 Jahren und hat garantiert, also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, mehr als 47.000 Euro.
Ja.
Naja. In den meisten Fällen, eigentlich ist man statistisch gesehen, egal wann man eingestiegen ist, die letzten 67 Jahre immer Millionär geworden.
Ja.
Mit dem MSCI World.
Man muss ja auch sagen, dass
man musste doch nicht mal Teller waschen dafür.
Ja, stimmt. Aber ich meine, am Ende ist alles besser, als alles auf dem Tagesgeldkonto oder dem Girokonto zu lassen. Inflation rules, ne? Ja. Das wird auch nicht besser. Und Konsum ist auch nicht immer eine gute Idee. Ne? Und wo wir gerade so ein bisschen auch beim Sparen sind, mein Flop der Woche, ich finde, manchmal an der falschen Stelle gespart ist. Und obwohl ich es eigentlich begrüße, dass es jetzt sowas gibt, weil das Ganze demokratisierter wird. Ne? Also man hat in den letzten Jahren ja festgestellt, dass einfach immer mehr auch, ich sag mal, das Thema Aktien leicht zugänglich haben, auch vielleicht auch spielerisch, wie auch immer. Aber die Neobroker, und das sind ja ein paar bekannt, die da nicht nur in unserer Börsengruppe durchaus für Aufregung gesorgt haben, sondern auch, ich sag mal, in den Schlagzeilen der ganzen Medien waren auch, die sich mit dem Thema Börse beschäftigen. Und da finde ich, das ist wirklich kein guter Dienst an der Aktienkultur in Deutschland, dass man dann bei solchen Tagen, wie sie eben jetzt stattgefunden haben, mit hoher oder höchstmöglicher Volatilität, dass man da als Broker völlig, also wirklich völlig abkackt. Und das muss man genauso sagen, wirklich Handel eingeschränkt. Warum, wieso, ehrlich, weshalb, ja, kann ich sein, ne? Zugänge nicht, dass man nicht reinkommt, dass man natürlich auch keinen Service erreicht, logisch, wie soll es anders sein, das darf, finde ich, nicht sein. Wenn ich eine Dienstleistung anbiete, dann muss ich sie stabil halten, kostet es, was es will, weil es einfach die Verantwortung ist. Also
ich könnte wenn mir man vorstellen, Ziel, ganz kurz,
ja,
das, ja, das korrigiert mich, falls es falsch ist, aber ich glaube, Trade Republic, die verdienen ja viel Geld mit diesem Payment for Order Flow. Und vielleicht hatten die gar keinen Bock, in dem Moment, wo es richtig runterging, so viel Orderflow zu machen.
Ja, dann wird es aber kriminell, wenn das so wäre.
Und das korrigiert mich, weil.
Sorry, ja, aber wenn das so wäre, wäre es ja kriminell. Also das wäre ja noch schlimmer und würde den Flop ja noch viel floppiger machen. Wollen wir auch nicht unterstellen, können wir auch nicht unterstellen.
Der 10x-Flop der Woche.
Ist sicherlich auch
nicht
richtig.
Deswegen, Disclaimer beachten, ist eh alles falsch, weißt du, aber.
Ja,
ein Schelm, der Böses denkt.
Richtig, genau. Ne? Da muss man sich auch ein bisschen absichern. Ich meine, am Ende des Tages finde ich aber, was mich nervt, ist dieser Tenor, der da natürlich dahinter steht. Jetzt ist mal ein bisschen mehr los und dann kommt man dieser Verantwortung nicht nach, den Anlegern den Handelsplatz zu bieten. Und das funktioniert gar nicht in meinen Augen und unterscheidet auch ganz groß von den, ich sag mal, etwas nicht so günstigen Brokern, beziehungsweise auch günstigen Brokern, die eben das Ganze durchstehen, wie tatsächlich unser Werbepartner heute, aber eben auch noch andere, das muss man vollständigerweise auch sagen. Und da bezahle ich, lieber Philipp, auch gern ein bisschen mehr für eine Order, wenn am Ende auch die Möglichkeit der Order besteht. Denn es liegt, ja, also es ist der Händler. Also es wäre so, wenn die Kasse nicht funktioniert bei Rewe, weil ich dort einkaufen gehen will und da gar keine Kasse funktioniert, also muss ich alles stehen lassen. Oder das darf nicht passieren, finde ich. Und insofern sollten die sich schnellstmöglich da auch technisch so absichern, dass das beim nächsten Mal nicht der Fall ist. Und gerade wenn man so den historisch größten Anstieg, also ich habe den bisher noch nie so erlebt wie jetzt an dem, was war es, der Dienstag, glaube ich, ne, wo die 10%, die Nasdaq 10% loslegt, das habe ich nicht im positiven Bereich bisher gesehen. Irre, gab es auch so oft nicht. 2021 ist das letzte Mal, dass die Indizes so enorm gestiegen sind. 2001 das letzte Mal, also schon wirklich lange her. Und ja, insofern möchte man da ja natürlich auch Teil sein und da sollte es daran nicht scheitern. Das ist mein Flop
dabei. Wie sagte man immer irgendwie, wenn du für etwas nichts bezahlst, bist du das Produkt. Und wenn du für etwas bezahlst, dann erwirbst du das Produkt oder die Dienstleistung. Ja.
Sind wir, das einfach sind wir kostenfrei auf Spotify?
Oha.
Oh nein.
Oh nein.
Na gut.
Na gut. Schnell weiter. Kommen wir zu unserem Thema diese Woche. Und das Thema haben wir ja unter die Überschrift gestellt. Ja, Marcel, ich muss nochmal rausscrollen hier. Der alte Mann. Diese Aktien schlagen alles und jeden. Ja, also wieder schöner.
Also nicht wortwörtlich gesehen, sondern eher den Markt dann. Ne?
Ja, also alles und jeden sind die Märkte, die großen Indizes.
Genau, wir hatten letzte Woche kurz schon drüber gesprochen. Ja. Es geht um das Thema Beta-Faktor am Markt als Kennzahl. Und Philipp, es ist, glaube ich, nochmal wichtig, das Ganze einzuordnen. Nicht nur, was es bedeutet, sondern eben auch, also was da der Hintergrund ist. Ne? Und da würde ich dich mal bitten, tatsächlich die Leute abzuholen.
Genau.
So, weshalb, warum.
Also, es gibt einen sogenannten Beta-Faktor und den gibt es bei Aktien. Und der misst, wie stark der Aktienkurs im Vergleich zum Markt schwankt. Diese Zahl, wir sagen jetzt, also der Markt geht 10% hoch und die Aktie geht 10% hoch, dann haben wir einen Beta von 1. Wenn man das jetzt korreliert und das über einen längeren Zeitraum betrachtet, oder es gibt auch tägliche Betas, durchschnittliche etc., ein Beta von 1 bedeutet Gleichschritt mit dem Markt. Ein Beta über 1 heißt höhere Volatilität, was nicht heißt, dass die Performance besser ist oder schlechter. Ja, ganz wichtig.
Kann auch unten quasi höher, kann auch,
genau,
in die jeweilige Richtung
aussteigen. Und ein Beta unter 1 signalisiert niedrigere Volatilität als Index. Was aber auch heißt, dass man weniger Rendite machen kann als der Index. Dann gibt es auch ein negatives Beta. Das heißt, dass sich das Produkt, in dem Fall die Aktie, gegenläufig zum Markt entwickelt. Da fällt mir eigentlich nur als Qualitätswert Bitcoin ein, aber das ist ja keine Aktie. Dachten ja einige, dass die sich besser entwickelt oder negativ zum Markt oder was auch immer. Also, man
ja,
kann
aber... Warta hat sich ja negativ genau, zum Markt
entwickelt. Warta zum Beispiel, ja.
Da ging es ja hoch am Markt und da ging es halt sukzessive
richtig.
Richtung Süden. Ne?
Genau. Und man kann einen Beta-Faktor nutzen, um das Risiko eines Investments besser einzuschätzen. Wichtig ist, man muss das natürlich nicht einzeln betrachten, sondern im gesamten Kontext. Ich vermute mal, dass so eine Penny-Stock-Bude wie so eine Wirecard ein richtig geiles Beta hat.
Ja, dann eher eine, die ewig Penny-Stock ist und nicht erst geworden
genau.
ist, sondern eine, die, also
die
wirklich
kanadischen Aktien.
Irgendwo zwischen 0,3 und 0,4 die ganze Zeit hinpendelt. Die hat natürlich ein super Beta, weil die natürlich weniger ausschlägt in dem Falle, weil halt keine Sau kauft genau. und auch verkauft.
Aber, also man muss ja, es einordnen.
Das Kontext ist hier wichtig.
Und wir wollen euch jetzt zeigen, wie man das ganze Thema nehmen kann, wenn man möchte, für Qualitätsunternehmen. Und wir sind ja immer große Freunde von Dauerläufern, Marcel.
Oh ja.
Und es gibt eine wunderbare Seite, die nennt sich auch kostenlos, aber nicht umsonst hier, unbezahlte Werbung, rankings.traderfox.com. Und ja. da haben wir uns ein Template erstellt und wir haben es robuste Unternehmen genannt. Und es ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen die größten 1000 Unternehmen aus den USA, wir wollen die größten 500 aus Europa und die größten 200 aus Deutschland screenen. Wir möchten dazu haben eine Ausschüttungsquote, die größer ist als 0,01% in den letzten 12 Monaten, also tendenziell, dass das Unternehmen eine Dividende bezahlt. Die durchschnittliche Jahresperformance, geometrisch, das heißt im Schnitt, heißt auch, man kann mal minus 50% machen, dann machst du nochmal aber plus 200% und schon bist du da drüber,
ja.
Lag bei 12% in den letzten 12 Jahren. Und das ist sau viel.
Das ist ja? eine lange Zeit.
Das ist also in den letzten 10 Jahren 12% oder mehr. Und wir wollen ein Beta von 0 bis 1 in den letzten 12 Monaten. Und wir wissen ja selber, der Markt hat stark geschwankt, aber wir können es ja nochmal, wir können es auch nochmal anpassen.
Was ja, aktualisier es bitte nochmal.
Machen wir 250 Perioden hat das, ja, also Tage, an denen gehandelt werden kann. Ich würde sagen, wir machen es auf 500, also 2 Jahre.
Fair.
Und jetzt geht es los. Ja, jetzt läuft dieser Screener. Und jetzt halte ich fest, also wir haben 1608 Aktien gescannt.
Und ich würde auch sagen, wir machen die ersten 10 und vielleicht fangen wir von unten an.
Genau. Dann geht's weiter, noch ganz kurz. Von diesen 1608 haben 1060 eine Ausschüttungsquote. Nur noch 235, ja. Also eine von 5 Aktien im Schnitt hat eine durchschnittliche Jahresperformance von 12%.
Das ist nicht viel.
Und ein Beta von 0 bis 1, also weniger geschwankt, mehr Performance als die Indizes, die letzten 10 Jahre haben in den letzten 2 Jahren gerade mal 132 Aktien geschafft. Und
das ist ein spannendes Depot.
Ich würde sagen, das Ranking ist hier bei TraderFox, wie wir es haben wollten, nach der Stabilität des Kurswachstums. Ja, also wirklich, dass es stabil geht. Wir müssen das natürlich noch von 8 jetzt auch auf die 10 Jahre stellen. Sorry, Marcel. Vielleicht ändert sich jetzt hier nochmal was. Scanne.
Es ist auch leicht, ne? Das sieht man daran.
Genau. Wir haben 132 Aktien weiterhin. Und ich würde vorschlagen, wir tracken jetzt wirklich mal, also wir gehen die ersten 10 durch.
Wir gehen die ersten 10 wirklich auch Namen durch, aber wir wird nochmal drauf gucken, vielleicht Kennzahlen, Geschäftsmodelle.
Genau. Und tracken vielleicht mal in einem Wikifolio, vielleicht einfach nur mal die Top 20 oder Top 30 und gucken, wie sich das einfach entwickelt, dass wir vielleicht das mal alle 6 Monate mal kurz mal auffolieren und vielleicht auch austauschen. Also wenn in den Top 30 dann es eine Veränderung gibt, dass wir es dann auch so ein bisschen ein kleines aktives Handeln mit dabei haben. So, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Auf Platz Nummer 1 haben wir, und wer jetzt den Podcast
Platz Nummer
1
ist, spricht die beste. Schon?
Genau, die Aktie mit dem durchschnittlichen, wir machen jetzt ein schönes Raten.
Nee, ja? Habe ich keine Ahnung, das ist ja wieder Quatsch. Da muss ich ja wieder Topf schlagen und so.
Ja, genau, also. Aber jetzt halte ich fest, eine Aktie mit einem stabilen Kurswachstum von 100%, das heißt jedes Jahr mehr als 12% und einem Beta von 0,41 und einer Jahresperformance im Schnitt, Marcel, im Schnitt in den letzten 10 Jahren von 18,37% ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Es ist Walter Kluwer.
Ja.
Ja, also sie machen hochspezialisierte Fachliteratur. Für Rechtsanwälte, für Mediziner. etc. Und ich glaube, sie profitieren auch ganz stark von diesem KI-Trend, ja, weil KI das noch viel besser zusammenschreiben kann, analysieren kann, etc. Und ich glaube, charttechnisch, wir sehen den Chart auch hier, sie sind extremst zurückgekommen.
Ja,
von 181 Euro sind sie jetzt bei 134 im Tief gewesen. Es könnte hier vielleicht sogar eine Chance sein, oder?
Bin ich ganz überzeugt von, ja. Ich glaube auch, also wenn man möchte und sagt, das wollte ich immer mal haben, dann glaube ich, gibt es wenig Zeitpunkte, um da jetzt endlich mal zuzuschlagen. Tatsächlich bin ich am Überlegen, bin heute auch schon mal drüber gestolpert, als ich ein bisschen gescreent hatte in der Vorbereitung. Schon spannend, doch. Tolles Unternehmen und ich glaube
und auch. Und ein Unternehmen aus Europa.
Noch. Und tatsächlich aus Europa, ja. Und wächst natürlich auch.
Das zweite Unternehmen mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von 21,51%, also höher, Beta 0,37, sogar noch schwankungsärmer, aber wenn es mal schwankt, doch noch ein bisschen mehr als Walter Kluwer, ist mit einer Ausschüttungsquote von 36% ein Unternehmen, in welches du investiert bist, Arthur J. Gallagher.
Ja, ja.
Also auch ein wahrer Dauerläufer, ein Versicherungsunternehmen aus den USA.
Also,
und ja. Kannst du mal kurz erklären, was sie machen?
Genau, also nicht, dass sie direkt versichern, sondern die sind eher so die Vertreiber. Ne? Also die haben im Prinzip dann auch viele Agenturen, die sie jedes Mal wieder aufkaufen. Also wahnsinnig, wirklich super erfolgreiches M&A-Management. Also sie kaufen sich immer wieder zu mit kleineren Agenturen, integrieren die quasi in das komplette Head mit rein und damit sind sie super erfolgreich und wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Und wenn man den Chart aufmacht, sieht man seit 2016, ja, eigentlich einen sehr soliden Schnitt nach oben. Und ich bin ja so lange nicht investiert, Philipp. Ich bin, glaube ich, lass mich lügen, 1,5 Jahre drin und 70% im Plus. Also
Wahnsinn.
Die sind auch jetzt kaum runtergekommen, weil das ist halt tatsächlich auch
weiter. Und wurden auch schnell wieder hochgekauft.
Ja? Geht ruckzuck, ja. Also die hat immer mal so einen Rücksetzer, wo man sagt, okay, das ist jetzt kein Wahnsinnsrücksetzer, sondern eher so ein kleiner Schritt zurück. Ich sag mal, bei Arthur Gallagher sieht man das ganz deutlich. 2 Schritt vor, 1 zurück. Und ja, einfach kaufen. Kaufen, halten da und sich überraschen lassen. Auch wenn man das Geschäftsmodell vielleicht gar nicht so spannend findet oder ich auch gar nicht so fühlen kann, aber es ist offensichtlich sehr erfolgreich. Ja, das zeigen auch die Zahlen.
Auf Platz Nummer 3 haben wir mit 15% Jahresperformance Marsh & McLean. Also auch ein Industrieversicherungsmakler, auch ein ganz spannendes Thema.
Ja.
Auch brutal runtergekommen und ich habe hier diesen Rücksetzer genutzt für einen Einstieg, Marcel.
Ja, also brutal runtergekommen ist natürlich relativ, wenn man den Chart
für ihre macht. Verhältnisse.
Aber sind zumindest für innerhalb von 2 Handelstagen sehr stark runtergekommen, was ich sag mal trotzdem noch auf der ganzen Gesamtperformance jetzt eigentlich wenig bemerkbar ist. Aber genau diese Rücksetzer muss man nutzen, wenn man da rein möchte. Und tatsächlich bin ich ja auch schon hier auch wieder ich glaube mittlerweile auch wieder ein Jahr drin. Und ja, auch hier im Plus. Und tatsächlich die Aktie finde ich auch super spannend und werde ich auch weiter beibehalten, weil es sind halt wirklich die wahren Dauerläufer.
Auf Platz Nummer 4 und jetzt finde ich, langsam erkennt man ein kleines Muster, lieber Marcel.
Es geht wieder um Versicherung.
Es ist eine Aktie, die eine durchschnittliche Jahresperformance von 22% hat und darüber sprechen tut niemand.
Progressive.
Nee, es ist Brown & Brown.
Ah ja, stimmt. Oh Mann.
Ja, auch ja so also auch Aktie. Wieder so ein Rücksetzer und hier sind wir auch wieder bei dem Thema von Mr. Warren Buffett höchstpersönlich. Cashflows, Versicherung, das kennt keine Zölle. Und selbst in der Rezession, die Leute sparen eher tendenziell wenig an ihren Versicherungen.
Ja, naja, die wachsen auch wirklich wahnsinnig gut. Und auch hier wieder Zukäufe, ne? Diesmal immer, also bei den letzten 3 genannten, muss man sagen, geht es auch immer wieder um Zukäufe,
ja.
Sich erweitern und man kann ihnen quasi immer nur zuschauen. Ne? Und, das,
und die Ausschüttungsquote, Marcel, bei 15%. Also da ist auch noch viel Fantasie.
Und Brown & Brown macht sogar Cyberversicherung. Also ja. Wenn man da tiefer einsteigen möchte, man hat also hier sogar die ganzen Zukunftsthemen mit drin. Also könnte spannend sein.
Weiter geht es auf Platz Nummer 5. Durchschnittliches jährliches Wachstum. Das höchste auch hier bis jetzt in den Top, oder ist das höchste in den Top 10, bist du bereit?
Mhm.
27,68%.
Das ist überzeugend.
Sind das.
Ja.
Wahnsinn, ja. Mit, und es sind einfache Geschäftsmodelle. Es sind gar nicht immer die Geschäftsmodelle, die die Welt groß verändern. Vermieten, reinigen von Uniform.
Ja.
Wunderbar. Weiter geht es auf Platz Nummer 6, Republic Services, ja, also auch hier wieder, man verdient wirklich mit Müllgeld 20% im Schnitt in den letzten 10 Jahren.
Ja, und auch hier ist man nahe Allzeit hoch, ne, also weiterhin
sehr bullisch. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren, also wunderbar. Dann auf der 7 hat mich doch überrascht, durchschnittliche Jahresperformance von 20,56, Beta bei 0,63 angekommen. Motorola.
Ja, Motorola Solutions, ne? Wahnsinnsunternehmen. Super stark. Und da vielleicht sogar eine Chance, weil die habe ich auch vor kurzem mal wieder angeschaut und bin tatsächlich überrascht, die sind ja doch ein Stück runtergekommen.
Und, ja, und man sieht, wie auch, ist das die alte Motorola?
Ja, das ist jetzt was übrig geblieben ist in dem Teil.
Also wie man es schafft, das Geschäftsmodell doch nochmal zu wandeln.
Ja, und ist ein Dauerläufer, ja, ohne Zweifel. Und hier würde ich sogar sagen, kann man sich mal ganz bequem den Abwärtstrend, der gerade sich so ein bisschen frisch angebildet hat, auf kurzfristige Sicht mal ein bisschen abwarten, bis der bricht. Und dann kann man da auch schnell mal einen wirklich, wirklich guten Einstieg. Also auch hier bin ich tatsächlich im Strong-Buy-Modus, weil, ja, ist offensichtlich etwas, was gut läuft und der Alarm steht.
Drei habe ich noch für dich. Mhm. Jetzt bist du gefragt, Google aufzumachen. Gib mal bitte ein. Durchschnittliche Jahresperformance 17,74% aus der Schweiz. BKW.
BKW
AG. Habe ich persönlich noch nie gehört.
Ja, Energie, ne?
Beta 0,26. Ja. Wunderbar, würde man jetzt hier sagen.
Ja.
Was machen die? Ja, weil siehst du es auf den ersten Blick?
Ja, also Produktion von Energie am Ende des Tages. Ja, von PV-Anlagen bis hin zu sonstigen Sachen, Windkraft natürlich
krass
auch.
Krass aber, oder?
Und die scheinen da eben auch doch ganz stabil zu laufen. Und wenn man sich die Aktie mal anschaut, auch da, ja, ich habe nicht so wahnsinnig viel gehandelt. Also es ist nicht so dieser klassische Wert, aber auch die haben über lang, für einen Energieversorger, muss man auch wiederum sagen, eine sehr stabile Entwicklung.
Und 17% pro Jahr.
Ja, ja, ist eben, das ist Ming. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr beachtlich, was ja auch nicht bei jedem Energieversorger so zu sehen und zu finden ist. Top.
Punkt Nummer 9. 26%, fast so stark wie Cintas, Progressive.
Ja.
Auch wieder Versicherung.
Genau.
Und als letztes heute, Marcel, mit einem Beta von 0,31, Waste Management.
Ja, auch da bin ich dabei, aber ist ja ähnlich wie bei Republic Service mit Müll.
Also wir können Geld verdienen mit Versicherung,
mit Müll.
Mit Fachliteratur, mit Tech, trotzdem mit Motorola, mit Old Tech, mit Energie. Ja, also, und
Old
das
Tech
ist,
nicht,
oder
ja,
Old Tech, aber
war
mit Unternehmen, die sich verändern können.
Das sind keine Handys mehr.
Und ich glaube, eins zeigt diese Übersicht. Und wie gesagt, wir machen mal jetzt ein Wikifolio aus den Top 30. Wir sagen ja immer am Ende, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt.
Ja, klar,
und
hier sind sie ja.
Hier sind sie, ja. Also wir haben ein europäisches Unternehmen ganz oben. Ja, also dass wir schlechte europäische Unternehmen nur haben. Und jetzt machen wir die Liste mal. Beta, das geringste Beta hier von der Watchlist. Bist du bereit? Mit einem Beta von, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt oder nicht, 0,01. Durchschnittliche Jahresperformance 12,23%. Also was der Markt macht.
Interessiert mich gar nicht.
Ist diesem Unternehmen total egal. Bist du bereit?
Ja, sag mal.
Kencora.
Ah ja, interessant. Ich bin nicht investiert, ist Spezialist für Logistik. Also sprich, wenn ein Arzneimittel aus dem Werk von mir aus Novo Nordisk kommt, kommt es in diese Logistikzentren, die dann wiederum verteilen an die Krankenhäuser, an die Apotheken und so weiter und so fort. Egal, wo es hin muss, es wird von dort aus weitergeleitet und es läuft.
Mit 0,1.
McKesson. Gleiches, ähnliches Geschäftsmodell.
Ja. Jetzt wirst du es nicht erraten können. Überrascht mich auch gerade. 0,19. Hast du eine Idee? Immer und irgendwann im Bullenmarkt. Rüstung. Northrop Grumman.
Okay.
Dann kommt United Health. Elements Health. Cigna. Lotus Bakeries. Ja? Ich glaube, die verdienen Geld mit Keksen, die niemand isst. Aber auch eine Market Access ist dabei. Ja? Also eine McDonald's. Auch dabei. Nexus AG. Spannende Unternehmen mit dabei, meine Damen und Herren.
Ich würde sagen, die erste Liste, vielleicht die Top 30, wollen wir die irgendwo...
Ne, wir packen die in Wikifolio.
Pack mal in Wikifolio. Und veröffentlichungstechnisch kann ja jeder.
Und dann werden wir dadurch schön reich.
Das wär's, ne?
Kostenlos, aber nicht umsonst.
Und langfristig.
So, meine Freunde. Es wäre natürlich hier nicht der Aktienpodcast mit den Aktienbuddies, wenn wir nicht auch noch wie immer eine Investmentidee hätten, die garantiert keine Rendite bringt. Und Marcel... Ich bleibe einfach beim Großmeister. Er hat Chubb gekauft und das Erste, was du gesagt hast, als du den Chubb-Chart aufgemacht hast, ganz schön chubby hier, ziemlicher Dauerläufer, oder? Wird immer fetter im Depot.
Ist eigentlich relativ ähnlich und gehört eigentlich auch fast in diese Liste, die wir gerade eben hatten. Wird wahrscheinlich auch nicht so weit gefehlt haben, bis das dir auch mit dabei ist. Ne?
Wahnsinn.
Ja, bei mir ist es Walt Disney. Ja, ein durchwachsenes Hin und Her, aber man muss sagen, auf dem Niveau, und ich habe jetzt hier mal extra den Chart mitgebracht.
Oh, wir sind wieder unter 100.
Genau, richtig. Wo die Aktie eben jetzt über die letzten Jahre innerhalb des ganzen Hin und Her, so natürlich auch des Wiederfindens, gerade auch mit dem neuen alten CEO, der hier alles wieder auf Vordermann bringen möchte. Und aktuell ist die Aktie wieder genau da. Und von dort aus hat es sich bisher immer gelohnt einzusteigen, weil es dann auch wieder raufging, also als für Trading, für auch kurzfristig Investierte. Interessant, aber eben auch für langfristige zum Sparplan wieder mal einen Sparplan ausführen oder dahin bringen. Kann man alles immer unter 100 Dollar machen und dann kann man die Position auch so langsam voll kriegen. Warum nicht?
Ich danke dir. Nächste Woche kommt die neue Star Wars Serie raus.
Ja,
Andor Staffel 2.
Na, dann ich freue mich sehr. Du bist ja großer Star Wars Fan.
Ja, also wunderbar.
Ja, wie heißt das?
Andor.
Ich bin dein Vater. Nee, was war's? Wie geht der Satz
Marcel,
richtig?
Ich bin dein Vater.
Aber wie geht er wirklich?
Luke, ich bin dein Vater.
Das ist falsch.
Nein.
Er sagt im Film, nein, ich bin dein Vater. Hast du das gewusst? Ehrlich? Hast du das gewusst? Ja,
nein.
Guck's nochmal an, ne?
Verdammt.
Aber warum ist das eigentlich so? Luke, ich bin dein Vater, hatte ich auch im Ohr und dann, es kam vor kurzem bei einer Quiz-Sendung und da dachte ich so, Mensch, stimmt.
Ehrlich?
Ja, nein, ich bin dein Vater, ist die richtige Antwort. Ja, da bist du baff jetzt, ne?
Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, mach mal einen Deckel drauf.
Ja, besser ist.
Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt wirklich immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Philipp, ich bin dein Aktienbuddy.